Versicherung mit Leidenschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Versicherung mit Leidenschaft. Ich bin Barbara Krauthahn und bin in der Akademie Vertrieb im Barmenia Guter Konzern. Ich habe heute zu Gast den Patrick. Er ist, und es ist ein ziemlich langer Titel, nur damit ihr schon mal drauf eingestellt seid, Line auf Business Manager Produktmanagement in der Sachversicherung. Und erstmal herzlich willkommen für dich zu dir.
Hallo liebe Barbara, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich würde ganz gerne damit anfangen, woran habe ich gedacht und warum habe ich dich überhaupt eingeladen? Was verbinde ich mit dir? Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen. Ich kenne dich jetzt schon relativ lange, also ich glaube 15 Jahre oder so kenne ich dich schon, also ganz genau kann ich es nicht benennen. Und seitdem ich dich kenne, habe ich dich immer erlebt, dass du die Themen mit Haut und Haar spielst. Das war mir wichtig, dass du wahnsinnig inspirierende Veranstaltungen machen kannst, dass du immer authentisch bist, also zumindest seitdem ich dich kenne, dass in deinen Präsentationen Blutströme fließen und Knochen knacken, dass du aber Klarheit in deinen Aussagen hast und dass ich mit dir die schönste Filmaufnahme aller Zeiten erlebt habe. Jetzt du.
Also erstmal, das geht runter wie Öl. Das über sich selber zu hören ist super. Ich kann auch mehr als Blutströme und Knochenbrüche. Es können auch mal Vulkanausbrüche, Erdbeben oder große Brandschäden sein, weil ich mein Herz schon immer in der Sachversicherung hatte. Mhm. Ich bin gleich mal gespannt. Der Blick auf sich selber, der ist mal was ganz anderes als das, was man sonst immer erlebt.
Ja, also ich glaube, das war der Grund mit diesen ganzen Dingen, die ich da erlebt habe, ist, dass ich so dachte, du bist jemand mit Leidenschaft, sowieso. Und ich würde direkt mal mit meiner Lieblingsstartfrage beginnen. Warum brennst du für Versicherung?
Okay, jetzt könnte man sagen, weil es sonst so wenige tun vielleicht. Da wäre sogar noch ein Stück Wahrheit dran. Vielleicht kommen wir sogar noch dahin, noch mal zu gucken, warum ist Leidenschaft und Versicherung wahrscheinlich nicht das Erste, was man zusammenfindet, wenn man es mal googelt. Mhm. Bei mir ist es ganz einfach. Ich brenne für Versicherungen und für diesen Job und dieses Unternehmen, weil es ein schwieriger Job ist und weil die Aufgaben kompliziert sind. Also bei mir wird es sehr schnell, wenn ich in Routineaufgaben drin bin, dann wird das sehr langweilig und wo viele auch viel Zufriedenheit draus ziehen können, wenn sie immer besser werden in dem, was sie immer tun, ist es bei mir so, wenn ich ein Thema habe, was ich noch nie hatte, bei dem ich denke, oh shit, wie kriege ich da eine gute Lösung hin? Und unter einer guten Lösung, da verstehe ich etwas, was für die Kunden klappt, für das Unternehmen funktioniert und auch immer im Vertrieb positiv ankommt. So, wenn eines von diesen drei Dingen nicht passt, dann wäre es aus meiner Sicht schon nicht mehr eine wirklich schöne oder gute Lösung, sondern nur noch vielleicht eine zweckmäßige.
Oh, wir sind jetzt schon echt total tief drin. Ich habe gedacht, ich glaube, für unsere Zuhörer wäre es nochmal total gut zu wissen, wo kommst du eigentlich her? Weil du hast ja sehr wahrscheinlich, also das weiß ich ja auch, nicht immer das Gleiche gemacht, was du heute machst. Wo kommst du her und wie hat sich dann diese Leidenschaft entwickelt?
Okay, also ich bin ein Kind der Versicherung, ohne dass ich mir das damals irgendwann mal vorgenommen habe. Ich habe mal Versicherungskaufmann gelernt, bin klassischer BWLer, Master gemacht, immer im betriebswirtschaftlichen Umfeld, habe aber schon meine ersten Schritte im Berufsleben bei einer Versicherung gemacht. Und ehrlich gesagt, ich bin erst bei meinem zweiten Arbeitgeber, weil ich jetzt seit 20 Jahren bei der Gotha bin und habe in unterschiedlichen Funktionen im Vertrieb, im Industriekundenressort, im Personalbereich, aber die letzten 20 Jahre tatsächlich immer in der Funktion im Privatkundensegment in der Produktentwicklung gearbeitet.
Und als du damals mal angefangen hast, du sagst, du bist ein Kind der Versicherung. Und warum hast du dich damals entschieden? Das war ja dann sehr wahrscheinlich ein ganz anderer Grund.
Also weil meine erste Präferenz sich als Flop entschieden hat. Ich wollte eigentlich in die Hotelbranche, bis ich gelernt habe, um in der Hotelbranche was zu werden, hat man sehr, sehr viel blöde Arbeiten, wie Betten machen, wo ich nicht gut drin war. Okay. Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Vergütung. Mhm. Also ich will gar nichts gegen die Hotelbranche sagen, aber um dort eben gut dabei zu sein, das war damals etwas, wo ich gedacht habe, ui, da muss es auch vielleicht einfachere oder klügere Entscheidungen geben.
Ah, einfacher, das hört sich dann jetzt nicht nach Versicherung an, oder?
Einfacher, weil ich gesehen habe, Versicherung ist immer ein Geschäft von Menschen mit Menschen. Nicht? Auch wenn wir digital unterwegs sind, sind es am Ende immer Menschen, die wir haben. Und wenn wir es mal mit einer Bank vergleichen, der Banker ist der mir den Kredit gibt, um etwas zu realisieren, was ich gerne möchte. Nicht? Der hilft mir, an mein Eigenheim zu kommen. Der ist vielleicht bei einem hohen Zinssatz irgendwann weniger beliebt als bei einem niedrigen, aber generell sind das Menschen, die etwas ermöglichen. Mhm. unser Job ist schwierig, weil wir uns immer damit beschäftigen, was passiert, wenn es schief läuft.
Ja,
okay. Also, das verstehe wir haben ich. Gar nichts Positives, nicht? Wenn wir gucken, wenn ein Haus abbrennt, dann ist erstmal ein Lebenstraum zerstört. Mhm. Und jetzt geht es ja darum, warum hat mich diese Branche so angetriggert?
Also, genau.
Wie erkläre ich jemanden, dass so etwas sinnvoll ist? Und wie spannend kann das auch sein? Ich glaube, wir haben ganz viel hausgemachte Probleme. Also wenn ich im privaten Umfeld jemanden frage, wie spannend findest du Versicherungen, dann würde ich sagen, das rangiert irgendwo zwischen Steuererklärung und irgendwo einer Bedienungsanleitung. Also jeder weiß, das hat man, das muss man machen, aber spannend ist das nicht.
Naja, und die Berufswahl, wenn ich da mal dazwischen grätsche, weil wir ja auch kamen, warum hast du dich dafür entschieden? Wir rangieren ja wirklich nur knapp über der Müllabfuhr. Das ist einfach so. Ist ja unverändert so. Und das war doch bestimmt damals genauso, oder?
Das war so, aber auf der anderen Seite, als ich habe meine erste Berührung war ein Praktikum in einer Agentur. Mhm. Und in dieser Agentur habe ich zwei Dinge erlebt, die ich vorher nicht so eingeordnet hätte. Das erste ist erstmal, wie spannend ist es, mit Risiken zu tun zu haben. Nicht? Wir reden über langweilig. Mhm. Wenn ich bei mir in unser Geschäftsfeld gucke, Feuer, Klimawandel, Sturmfluten, also Unfälle. Nicht? Wir haben die ganz großen Themen des Lebens. Mhm. Und wir haben immer Katastrophen eigentlich im Hintergrund. Also wenn das nicht spannend ist. Ich habe, wir sind beide Cineasten, nicht? Man kann Wall Street spannend finden. Ich fand aber Armageddon um einiges spannender, auch wenn er vielleicht cineastisch
ehrlich schlechter ist. Ehrlich gesagt, habe ich ihn 7-mal schon geguckt, glaube
genau. ich. Also dann bin ich doch lieber Bruce Willis als Gordon Gekko. Aber und jetzt kommt ja die Frage, warum ist es manchmal so schwierig, dass wir einen Job, der so spannend ist wie unserer, dass wir Menschen in die Lage versetzen, Risiken einzugehen. Also und das war die zweite Erkenntnis, die ich in der Agentur damals gesammelt habe. Wir brauchen Menschen, die den Kunden erklären, wie ihr Risiko aussieht und wie man das Ganze tragbar sein kann. Nicht? Mhm. Also der Banker, der verschafft mir den Kredit, ich kann mir mein Haus kaufen. Der Versicherer sorgt dafür, dass die teuerste Investition, die ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich tätigen werde, über einen Zeitraum, den niemand überblicken kann, 30, 40, 50 Jahre, dass wenn dort etwas passiert, man zumindest die finanziellen Schäden ausbügeln kann.
Und warum hast du dich dann nicht für den Vertrieb entschieden? Also weil, ne, also ja. Bei dir dazwischen zu kommen, ist ja manchmal etwas schwierig, weil du redest eben sehr gerne.
Furchtbar.
Nee, ist ziemlich angenehm, weil du lässt dich ja auch nochmal stoppen. Aber warum bist du nicht in den Vertrieb gegangen?
Also erstens, ich bin in den Vertrieb gegangen, ich habe meine Ausbildung gemacht, war ein Jahr im Vertrieb und habe dann drei Dinge festgestellt. Das eine ist, ich war ein guter Berater und ein mittelmäßiger Verkäufer. Mhm. Und das, was mir, glaube ich, am meisten abging, das kam vielleicht so ein bisschen vom Elternhaus. Also ich war immer, wir hatten alles, mein Vater hatte einen Top-Job. Also ich war jetzt nicht hungrig nach der Unterschrift beim Kunden. Ich habe immer meine Ziele erreicht, aber dieses, sagen wir mal, die Seite, die der Job erfordert, auch wirtschaftlich zu denken, bestimmte Abschlüsse in bestimmten Bereichen zu haben. Mhm. Ich wollte immer Kunden beraten. Ich wollte das Risiko sehen und denen die bestmögliche Lösung schaffen. Mhm. Das ist auch ein Job eines Vertrieblers.
Ja.
Aber um im Vertrieb erfolgreich zu sein, da brauche ich schon noch mehr. So. Mhm. Und da habe ich gesehen, ich kann das, was mich mehr anmacht, an anderer Stelle auch in derselben Industrie machen. Aber was geblieben ist, ich arbeite gerne mit den Vertrieben zusammen.
Das ist auf jeden Fall so. Also wenn man jemand bei uns im Vertrieb fragen würde, mit wem würdest du gerne eine Veranstaltung, wo würdest du gerne mal lernen, wie es geht oder wie ich es gut erklären kann, dann fällt dein Name relativ häufig. Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich meine, das eint uns ja, weil wir sind ja im Thema Qualifizierung und auch, wie können wir Menschen befähigen, eben auch Dinge gut zu transportieren. Darüber haben wir uns ja auch so ein Stück kennengelernt.
Ja, weil das Spannende ist ja an unserem Job und deswegen mache ich den Job jetzt auch beim Privatkundensegment so lange und habe auch vor, den noch eine ganze Weile weiterzumachen, weil es kompliziert ist. Also mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen sowohl seine Umsatz-, aber auch seine Ergebnisziele erreicht. So. Mhm. Jetzt, wenn man in einen Vertrieb guckt, dann ist es natürlich schön, wenn man ein Produkt hat, was alles leistet, was vielleicht auch noch günstig ist, wo man gut mit im Markt steht. Also wir sind jetzt schon bei einer Lösung, die muss fürs Unternehmen passen und für den Vertrieb, was schon mal schwierig ist. Dann muss sie auch für den Kunden passen, und zwar auch vom Kunden her, heute und in Zukunft. Wir bauen Produkte oft mit einer sehr, sehr langen Zeit, die müssen lange halten. Das heißt, ich muss auch ein Stück weit in Trends reingucken, wo entwickelt sich das Umfeld, in dem wir sind, hin, damit am Ende in diesem Dreieck der Kunde drin ist. Mhm. Und aus dem Dreieck wird irgendwann ein Quartett, weil das Ganze muss auch verarbeitet werden. Es muss in die Technologie passen. Technologie und Versicherung, würde ich fast wetten, wird mal eine eigene Folge bei dir werden. Das ist nämlich eine Geschichte, die ist schon wirklich kompliziert. Mhm. Und dann eine Lösung zu haben, die auf allen vier Feldern, also Kunde, Vertrieb, Unternehmen, sagen wir mal Verarbeitung und Technologie, die da überall funktioniert, das ist hochgradig anspruchsvoll.
Einmal wieder eine kleine Pause. Eine Frage. Würdest du sagen, das hat sich sehr verändert? Du bist jetzt 20 Jahre dabei. Du machst ja diese Art Arbeit schon auch lange. Mhm. Hat sich das verändert? Punkt.
Ich glaube, jede Zeit hatte ihre Herausforderungen. Es hat sich noch mal verändert, weil die Technologie von der Bedeutung immer weiter gewinnt. Wir merken bei diesen riesigen Beständen, also ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, die ältesten Hausratverträge, die wir haben, sind von 1942. Die sind älter als unser Land.
Stimmt. So. Ich habe da gesehen, wir haben auch wirklich noch solche Verträge im Bestand.
Genau, also es gibt noch Menschen, die sind so alt, dass sie so etwas haben.
Ja.
Das Ganze muss beauskunftet werden, es muss verarbeitet werden und gleichzeitig investieren alle Versicherungen sehr, sehr viel Geld in neue Technologien. Wir bauen gerade bei uns eine neue Bestandsführung auf. Da reden wir über Millionenprojekte. Und wenn man das nicht gut macht, dann hat man eine riesen Hypothek für die Zukunft.
Okay.
Also das heißt, die Tech-Ecke ist wichtiger geworden, aber die Seite der Vertrieben und der Kunden auf der anderen Seite hat nie abgenommen. Mhm. Also man hat jetzt einfach nur, würde ich sagen, es ist etwas komplizierter geworden, alles miteinander in Einklang zu bringen, sodass es für alle gut funktioniert.
Was von den Dingen, die du so gut kannst, helfen dir dabei?
Jetzt müssen wir erstmal andere beurteilen, ob ich überhaupt was gut kann.
Ich glaube, sonst wärst du jetzt hier nicht.
Also ich glaube, was vielleicht helfen kann bei sowas ist, wenn man zum ersten einmal eine Versicherung gut kennengelernt hat. Also mein Job ist es vom Prinzip, ich schwebe über das gesamte Geschäftsfeld und helfe, Strategien zu realisieren. Das heißt, mal leite ich Projekte in der Produktentwicklung. Mhm. Und dort hat man immer mit allen Schnittstellen zu tun. Also man ist nicht in seiner spezialisierten Ecke, sondern ich habe dort immer Schadenkollegen, Betriebskollegen, Vertriebskollegen, IT-Menschen. Mhm. Und man muss sie zusammen, gemeinsam vom Prinzip so anhören, ihre Meinung einbinden und aktiv erfragen, dass man sie auch alle mitnimmt. Und damit meine ich nicht, ich höre ihnen zu und tue doch das, was ich getan habe oder tun wollte, sondern sehr gut zuzuhören, wo sehen die Menschen Dinge, die wir lösen müssen, damit wir eine gute Lösung am Ende hinkriegen.
Wie bekommt ihr da, direkt mal da reingefragt, die Kundensicht da rein?
Also das eine würde ich immer sagen, Versicherung ist ein Geschäft, das wird verkauft, nach wie vor. Also ich setze sehr, sehr viel auf unsere Vermittler, auf die Gespräche und dann auch gerne auf unterschiedliche Vermittler, von kleineren, größeren. Wir haben bei uns Arbeitskreise, wo mehrere Vermittler drin sind. Die sind für uns, glaube ich, unersetzlich, weil letztendlich muss es funktionieren, dass diese Kollegen im Vertrieb es dem Kunden ja erklären können. Sie müssen es übersetzen. Also ich denke mir was bei einem Produkt und überlege, was ein Bedarf sein könnte. Da komme ich stark aus der Trendforschung, aus der Innovationsecke. Mhm. Ob das Ganze am Ende beim Kunden fliegt, wird im Vertrieb entschieden. Deswegen, wir haben früher auch viel Marktforschung gemacht. Das heißt, wir haben Endkunden eingeladen in Marktforschungsinstitute. Das war immer super spannend, weil Marktforschungsinstitute, die haben die besten Häppchen, habe ich mittlerweile gelernt. Aber für den Endkunden klingt das erstmal alles irgendwie sinnvoll.
Also, wenn man es ihm sowieso gut präsentiert.
Genau. Ne? Und wenn man es ihm schlecht präsentiert, klingt auch alles blöd. Also für den Endkunden haben wir gemerkt, er ist für mich spannender, wenn ich gucke, wo bewegen sich Menschen hin? Zum Beispiel, wie schließen sie ab? Also, was recherchieren sie online? Was kaufen sie online oder offline? Da ist der Endkunde und ein sehr, sehr gutes Marketing, was sich Richtung Endkunde beschäftigt, unerlässlich. Aber wenn es darum geht, ob ein Produktfeature funktioniert oder nicht, dann kann man Conjoint-Studien machen.
Was heißt das?
Das sind spezielle Marketing-Studien, sehr teuer, macht man über spezialisierte Agenturen. Das bringt auch wirklich was, aber man kann auch mit sehr guten Vermittlern sprechen. Und wenn man das intensiv tut, gut zuhört und dann, ich komme aus der Innovationsecke, das heißt, wenn ich etwas gut finde, dann will ich es immer verproben.
Du hast jetzt schon ein paar Mal Innovation gesagt. Warum ist das so besonders wichtig für dich?
Also für mich ist erstmal ein Thema, wo wahrscheinlich die Leidenschaft nochmal hochkocht, weil Innovation definieren wir bei uns immer als Lösung eines Kundenproblems, die anders ist als alle heute existierenden Varianten. So, das heißt, ich bin schon mal
fast philosophisch.
Ja, auch das macht es kompliziert. Aber vom Prinzip, ich brauche keine Innovation, wenn ich mich damit beschäftige, etwas, was ich immer schon gemacht habe, zu optimieren. Da gibt es bessere Methoden, die kann man dann einsetzen. Aber wenn ich merke, ich habe ein Problem im Vertrieb und alles, was ich in meinem Produktkoffer habe, ist nur eine mittelmäßige Lösung, dann wird es Zeit für Innovation. Nicht immer dann, wenn wir keine gute Antwort haben, müssen wir uns die Frage stellen, fixieren wir etwas, was vielleicht gar nicht fixiert werden muss, sondern etwas, was man neu denken muss.
Okay.
Und das ist etwas, nicht, jetzt sind wir wieder bei kompliziert,
ja,
was mich total anmacht. Da ist man in Trends drin, da ist man in Methoden drin, da reden wir über, auch wenn es so ein bisschen vielleicht mittlerweile so unter Bullshit-Bingo fällt, Design Thinking als Methode.
Es sind halt viele Anglizismen. Also ich glaube, unser Vertrieb reagiert ja einfach immer noch so ein bisschen da drauf. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, oder?
Die Methoden kommen halt. Also die Methode kommt jetzt aus Amerika oder bei uns wird sie in Potsdam halt stark gelebt am Plattner-Institut. Mhm. Aber wenn man dorthin geht und mal sieht, worum geht es dabei, dass man wirklich radikal den Blick auf den Endkunden und auf denjenigen, der im engsten Kontakt mit ihm steht, richtet und sagt, ich richte mal etwas an dem aus, das bringt einem in eine Ecke, wo man eben noch nicht sicher war, wo man noch nicht unterwegs war. Und das ist für mich total inspirierend.
Bist du auch so ein bisschen so ein Stück Außenminister für uns? Also guckst du nach draußen, um es eben dem Vertrieb wieder zu bringen? Weil ich meine, unsere Vertriebler sind beim Kunden, die müssen sich mit den Produkten auskennen, sie müssen sich mit unserem ganzen System auskennen. Bringst du so ein Stück dieses Thema rein? Ist es dann eine deiner Aufgaben?
Also wenn ich ein Projekt mache als Projektleiter, ist es auch Teil meiner Aufgabe. Mhm. Ob ich Außenminister bin, das wäre schon sehr hoch gesprungen. Also sagen wir so, für mich ist es einfach, dass es mich interessiert, was die Menschen, die mit unseren Produkten halt zu tun haben, in der täglichen Erfahrung haben. Also man müsste es mir jetzt nicht anordnen. Ich würde immer in den Kontakt mit den Vertrieben gehen. Mhm. Aber wenn ich in der Projektleitung bin, dann hat es auch was mit Professionalität zu tun. Nicht?
Okay.
Also was bringt uns eine Lösung, die am Ende nicht verkauft wird, weil der sie verkaufen soll, blöd findet?
Du hast recht, nicht? Absolut. Also,
und ich bin gerne im Vertrieb, weil ich den Vertrieb glaube, gut zu kennen, aber auch jedes Mal neu und erstaunt bin, weil ich neue Facetten an ihm kennenlerne, die sich in den letzten 20 Jahren, die ich jedenfalls nicht mitbekommen habe. Vielleicht waren die auch schon mal da.
Ja. Gibt es sowas, eine besondere Sache, die gerade neu ist? Fällt dir da was ein?
Ja, jetzt ist natürlich, wenn du jemanden in der Produktentwicklung ansprichst, würde der sagen, alles, was wir machen, ist brandneu. Das sind One More Thing. Wir sind die kleinen Steve Jobs in einer vielleicht weniger sexy Branche als die iPhones. Ich würde sagen, im Kern sind die Produkte noch dieselben, die wir hatten. Sie werden immer leistungsstärker. Mhm. Aber die Herausforderungen, die wir haben, die werden viel, viel heftiger. Ich nehme jetzt mal die Wohngebäudeversicherung. Die war immer schon ein Problem, wenn es um den Ertrag geht. Mhm. Aber wir haben jetzt den Klimawandel. Mhm. Also ich würde sagen, die Versicherungsbranche und die Rückversicherungsbranche, wir sind die Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, weil wir die sind, die die Wirkungen immer mehr und als allererste sehen, weil wir sie auch bezahlen müssen. Also
ja.
Und jetzt sind wir dabei, dass wir haben bestehende Produkte, die in einer Zeit vor dem Klimawandel gebaut worden sind. Mhm. Und jetzt ist der halt da. Und wir merken, nicht Trump und weltweit geht das gerade runter, was so, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit geht. Mhm. Wenn wir gucken, vor 4 Jahren stand mehr zum Thema Klimapolitik in der Regierungserklärung als jetzt.
Ja.
Aber wir wissen, ob sich die Politik drum kümmert oder nicht, das geht nicht weg. Nicht? Wir alle haben Bernd im Auge, die Bilder, die wir da gesehen haben, die haben uns erschüttert. Gucke ich jetzt so ganz kaltblütig als Versicherer drauf, dann sage ich, A, war das nicht das letzte Mal, das wird häufiger werden und das kann viel, viel schlimmer werden.
Mhm. Wir haben eine wichtige Rolle, denke ich dann auch. Ne?
Ja, und wir haben aber auch eine komplizierte Rolle, weil mein Job ist es, Produkte zu bauen. Also die Gotha ist über 200 Jahre alt, die soll auch weitere 200 Jahre halten. Und die Produkte, die wir bauen, die müssen unternehmerisch funktionieren. Mhm. Also bei Wohngebäude reden wir darüber, dass es jedes Jahr hohe Verluste hat. Mhm. Wir sind ein Verein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wir können uns nicht einfach mal am Kapitalmarkt gesund stoßen, ja, sondern wir müssen das so bauen, dass es für den Kunden noch bezahlbar ist, aber auch für das Unternehmen funktioniert. Und der Klimawandel macht uns das Leben nicht leichter.
Mhm.
Und deswegen das war, was ich vorhin wieder mit kompliziert meinte.
Ja.
Das ist eben das Spannende. Es sind ganz viele Facetten und ich kann nicht sagen, ich nehme nur die eine ins Kalkül und ignoriere die anderen.
Mhm.
Wir sind immer auf der ganzen Wertschöpfungskette unterwegs in der Gotha.
Ich hänge echt jetzt so ein bisschen an deinen Lippen. Also ihr merkt das auch, weil ich sage halt wenig dazwischen, weil ich es total spannend finde, weil es einfach auch nochmal eine andere Sicht darauf ist.
Ja, ich glaube, wenn man die Menschen fragt, jeder weiß, nicht, wir haben die Diskussion Pflichtversicherung, jeder weiß, der Klimawandel ist ein Thema. So.
Ja.
Und wir haben im Moment vielleicht in der Politik einfach Dinge, die uns ganz akut anders beschäftigen. Und da habe ich auch Verständnis für. Nicht? Mhm. Wenn ich mit einem Boot untergehe, dann ist der erste Gedanke erstmal, vielleicht die Löcher im Boot zu stopfen. Und danach kümmere ich mich darum, wie ich den Antrieb nachhaltig gestalte und das sorge. Nur, wir können uns den Luxus in dieser Branche nicht erlauben und die Endkunden können ihn sich am Ende auch nicht erlauben, weil der Klimawandel immer weitergeht. Und das macht es eben so, dass wir sagen, wir bauen jetzt Produkte, die werden 10 Jahre vielleicht halten müssen im Kern, die müssen halt funktionieren. Das heißt, ich gehe in Terrain, wo ich auch nicht weiß, wie sich das entwickeln wird.
Mhm. Und deswegen ist es auch so gut, mit so vielen Menschen darüber zu sprechen, oder? Also für dich auch.
Für mich ist es eben auch wichtig, ich muss sie mitnehmen. Also ich kann nicht in einen Vertrieb gehen und sagen, so, jetzt habe ich ein neues Risikomodell, das Ganze wird jetzt für eure Kunden unbezahlbar teuer. Nicht? Das kann passieren. Wir haben Regionen, ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammensitze, der promoviert gerade in der Nachhaltigkeit, ist auch Line of Business Manager. Es gibt Regionen auf der Welt, Hurricanes in Florida oder Waldbrände in Kalifornien, die sind an einem Punkt, den man nicht mehr versichern kann.
Ja.
Also es gibt keinen Versicherer, der Hurricanes in Florida versichert. Und für uns wäre jetzt der Anspruch zu sagen, wir haben aber Menschen hier in Deutschland, die haben Immobilien gebaut in Gegenden wie zum Beispiel der Ahr, die müssen einen Schutz haben, den sie auch finanzieren können. Es ist keine Option zu sagen, wir versichern elementar nicht mehr.
Ja.
Und jetzt kommt mein Job zu sagen, okay, wenn ich das nicht mehr mit Produkten machen kann, so wie wir sie heute haben, gibt es Optionen, wie es für alle tragfähiger wird.
Du hast gesagt mit dem Nachhaltigkeit, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Manche von unseren Kollegen auch im Vertrieb haben immer gesagt, oh, Nachhaltigkeit, wir jetzt auch noch, wie furchtbar, neben Diversity. Aber da greift ja wieder eins ins andere, ne? Also wie wichtig das auch ist.
Also wenn ich mit den Kollegen, weil die Diskussion haben wir auch oft geführt, die kommt zum Teil daraus, dass wir manchmal vielleicht auch als Branche sagen, wir wollen nachhaltig sein, dann überlegen wir, was können wir in die Produkte reinpacken. Manchmal sind das so Gimmicks, wo man vielleicht sagt, die machen jetzt einen Vertrieb nicht an und auch einen Endkunden nicht. Wenn man aber den Blick auf die Nachhaltigkeit anders dreht, ich sage jetzt mal, worein investieren Menschen in der Straße, in der ich in Berlin aufgewachsen bin? Da war jetzt so die Generation, alles wird vererbt, man sieht, die Häuser gehen an die Kinder. Jedes Haus, was dort jetzt renoviert worden ist, hat irgendwann eine Solaranlage drauf. Also einem Vertriebskollegen würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist, dein Kunde investiert in Nachhaltigkeit. Die Kunden kaufen Wärmepumpen, die Kunden kaufen E-Autos. Nicht? Der E-Auto-Absatz geht wieder hoch gerade. Du kannst es dir als Vermittler doch gar nicht leisten, wenn deine Kunden in Nachhaltigkeit reingehen, diese Investments zu ignorieren. Das heißt für uns als Gesellschaft, erstens, wir sind Teil der Gesellschaft, wir müssen wie ein guter Bürger selber nachhaltig sein, das machen wir bei Kapitalanlage, das machen wir, versichern wir dreckige Industrien, eher nein. Das zweite ist, beraten wir unsere Kunden, gehen mit, welche Risiken haben die, die mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Und das ist Anpassung an Klimawandel, sprich Elementarversicherung, das fällt durch. Das ist aber auch, wie versichern wir Investments unserer Kunden in Nachhaltigkeit rein. Und der dritte Block, dann haben wir es auch, ist vom Prinzip, dafür haben wir eine Nachhaltigkeitsabteilung, dass die Kollegen uns helfen. Unser Mindset ist, Nachhaltigkeit und Versicherung gehören zusammen.
Ja, es ist ja sogar noch weiter gegangen. Wir haben sogar eine eigene Qualifizierung zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Kollege von mir macht das mit sehr viel Leidenschaft auch. Sehr wahrscheinlich wird er auch mal bei mir sitzen und auch zu diesem Thema sprechen. Unsere Agenturen werden immer sehr nachhaltiger. Also ob es jetzt das, mit welchem Auto fahre ich vielleicht doch mit dem Fahrrad, wie ist mein Büro ausgestattet. Und unsere betreuenden Organisationen haben sogar Nachhaltigkeitspreise, machen gegenseitig, sind dabei im Wettbewerb schon fast wieder, wer hat dann nochmal eine gute, eine zündende Idee. Es wird ein Vorleben, erlebe ich auch. Ne? Hat sich schon verändert.
Ja, mein Kollege, der Konstantin, der in der Nachhaltigkeit promoviert, der analysiert jetzt Geschäftsberichte und wird vom Prinzip für Vorstände eine Möglichkeit bauen, zu sagen, welche Versicherung ist nachhaltiger als die andere und was sind die Hebel, die noch gezogen werden müssen. Weil am Ende nochmal ist es so, nicht das, was wir da machen als Industrie, aber auch wir, jeder privat, das zahlt darauf letztendlich ein, in welcher Welt dann unsere Kinder reden. Nicht, das klingt so ein bisschen schwülstig, idealistisch, aber genau um diese Frage geht es.
Ich kann euch auch schon mal, also jetzt mal nochmal an die Zuhörer gewandt, ihr werdet auch noch ein paar Folgen zum Thema Nachhaltigkeit bekommen, weil auch da sich natürlich Menschen bei uns auch schon mit befasst haben und da nochmal ganz tief reingehen. Also mache ich euch schon mal ein bisschen Lust darauf. Okay, Patrick, wahnsinnig viel Inhalt hier ist von dir. Gibt es noch was, was du noch gerne auch nochmal sagen möchtest? Du hast jetzt hier ja auch so ein Stück Bühne. Was wäre dir nochmal wichtig, so als Botschaft?
Ich glaube, dein Podcast heißt ja Versicherung mit Leidenschaft. Das eine ist, dass man manchmal auf eine Versicherungsbranche drauf guckt. Man sieht vielleicht eine Beitragsrechnung, alles wird teurer. Also wir haben wenig Momente, wo Menschen sehen, was Versicherungen für sie tun können.
Ja.
Du bist ein Mensch, der ganz, ganz stark im Schadenbereich unterwegs ist. Ich glaube, jeder Kunde, der einen großen Schaden erlitten hat und einen guten Schadenservice erlebt hat, wo er gesehen hat, wie schnell kann geholfen werden. Auch wie viele Mitarbeiter gibt es, die ganz unbürokratisch wirklich daran interessiert sind, in schwierigen Situationen schnell zu helfen. Obwohl wir immer nur den Ruf haben, dass wir jeden Cent kürzen wollen, um den es geht. Nicht? Dass man einfach nochmal sieht, diese Branche ist einfach viel mehr als Beitragsrechnung und das. Mhm. Nicht? Wir haben so viele Dinge, die halt spannend sind. Wir sind an den großen Fragen des Lebens dran. Und du sprichst ja mit mir nur über jemanden, der nur in der kleinen Sachversicherung unterwegs ist. Also wenn wir jetzt jemanden aus der Kranken hier hätten, der redet über das Thema Gesundheit. Wenn man Oliver Schöller über Gesundheit reden lässt, dann sieht man, Gesundheit ist das, was nie wiederkommt, wenn es mal weg ist. Also wir reden über die zweite essentielle Frage. Reden wir über die Lebensversicherung? Ich meine, da ist es im Namen schon drin. Also das eine ist, diese Branche ist spannend. Das zweite ist, die Branche hat vielleicht in den 70er Jahren ein Stück weit zu einem schlechten Image selber beigetragen, weil da stand nur die Jagd nach Verkäufen im Vordergrund oder oftmals, oder von Einzelnen stand sie im Vordergrund, hat aber das Image der Branche sehr, sehr weit ruiniert. Wenn ich das in Amerika oder in der Schweiz, wo ich die Kollegen kenne, da hat die Versicherungsbranche ein anderes Bild.
Ja.
Also in Amerika hätte vielleicht die Krankenversicherung nochmal ein schlechteres Bild, aber das Thema ist dort völlig anders besetzt als bei uns. Und ich kann nur jeden ermutigen, erstens, es kann total spannend sein. Ich hoffe, dein Podcast wird ganz viele, noch viel interessantere Gäste haben, wo man mal sehen wird. Nicht,
also, andere nicht interessantere.
Wir reden über Zukunftstechnologien, wir reden über Unternehmer, nicht? Wir reden über Versicherungsvertreter, wie blöd dieses Wort ist, wenn ich jetzt mal an die Leute denke, die du noch einladen wirst, von denen ich schon weiß, das sind Unternehmer, die führen Unternehmen mit 5, 6, 7, 8 Angestellten.
Oh, teilweise sogar über 20.
Das sind dann schon die richtig Großen.
Ja,
so, also die tragen Verantwortung für jeden ihrer Kunden. Also eine Falschberatung bei der Wohngebäudeversicherung, wenn da was falsch laufen würde, sei es wie Werte ermittelt werden oder welches Produkt das Richtige für den Kunden ist. Und für den Kunden ist nicht immer das teuerste Produkt das Richtige, sondern das, was den Bedarf am besten deckt. So, also da trägt man ein Packen an Verantwortung. Und es gelingt uns als Branche nicht immer, das vielleicht so rüberzuspielen, dass das auch spannend ist.
Oh Mensch, Patrick, eigentlich brauche ich ja kaum noch was zu sagen, weil du wirklich schon auch so super abgebunden hast. Und eben, genau das ist mir ja wichtig, solche Menschen wie dich auch zu zeigen, dass es eben Menschen gibt, die sich mit dem Thema leidenschaftlich auseinandersetzen. Ich habe natürlich noch was in eigener Sache, weil du sagst, ich bin mit Schadenqualifizierung unterwegs. Ja, das ist ein Part. Wir sind ja in der Akademie, eben Qualifizierung sehen wir ja jetzt nicht so, wir brauchen jetzt noch Bildungszeit und damit ist es getan, sondern wir wollen eben auch dazu animieren, auch zu sagen, oder in unserer Branche gehört Lernen dazu. Ohne Lernen, lebenslang in diesem Beruf geht gar nichts. Deswegen eine Frage an dich, was hast du so als letztes gelernt, was für dich gut war und was dich auch weitergebracht hat?
Jetzt muss ich erstmal kurz die Frage sacken lassen, weil das Schöne an dem Job, in dem ich bin, dass ich eigentlich kontinuierlich was lerne. Nicht?
Ja.
Also ich würde sagen, vielleicht was jetzt so fachlich spannend war, waren die Gespräche mit den Rückversicherern, wie die beurteilen, wie in Deutschland sich zum Beispiel die Versicherbarkeit von Elementarversicherungen, also in der Vergangenheit, jeder kennt das, nicht am Rhein, wo wir hier wohnen, da gibt es Hochwasser, da gab es immer schon Hochwasser, seit Menschen an Flüssen halt siedeln, hat man dort ein Thema. Jetzt haben wir durch Bernd auf eine sehr bittere Art und Weise gelernt, man kann auch an einem Hügel leben und es kann ein extrem gefährlicher Ort sein, weil wenn es dort in der richtigen Stärke draufregnet, sich Wasserströme zusammenbringen und wenn sie irgendwo den Hügel wieder runter müssen, dann können dort zerstörerische Kräfte sein, die wir einfach nie auf der Agenda hatten. So. Mhm. Das wäre so das Inhaltliche, wo ich sagen würde, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet eigentlich Starkregen. Das war das, was ich gelernt habe. Das andere, glaube ich, wenn ich jetzt zurückblicke, was ich vielleicht gelernt habe, was mir diese Branche beigebracht hat, ist, dass man nie aufhören darf zu lernen. Nicht?
Also, sprichst du mir aus dem Herzen?
Ja, ihr seid Qualifizierungsmanager. Ich finde den Begriff gut, weil Managen ist etwas, was man aktiv gestaltet, also ja. Nicht Weiterbildung an der Stelle. Mhm. Du hattest vorhin gesagt, wenn ich im Vertrieb bin, dass das oft im Dialog vielleicht interessant klingt. Das hat aber nur was damit zu tun, dass wir haben so viele Leute und Kollegen hier in diesem Laden bei der Barmenia Gotha, die sehr, sehr spannende Inhalte rüberbringen können. So, ich habe letztens was über die Gefahrstoffverordnung gelebt, was ich total spannend fand, wo ich nie gedacht hätte, dass sowas interessant sein könnte. Man muss die Menschen miteinander zusammenbringen. Das, was du mit diesem Format hier machst, dass man die Gelegenheit hat zu sagen, was ist relevant für den Zuhörer, für unsere Kunden. Und wie kann ich es so runterbrechen, dass ich den anderen mitnehme, damit ich ihn nicht im Fach Chinesisch ertränke?
Das hoffe ich, das haben wir hoffentlich geschafft. Dann noch eine Frage, was ist das Nächste, was du lernen möchtest? Also wo du sagst, boah, damit möchte ich mich auch nochmal richtig gut befassen.
Okay, das Nächste, was ich lernen möchte, ist, wie man einen Curveball beim Baseball wirft, weil mein Sohn das gerade angefangen hat. Und bei mir fängt jedes Hobby, ob von mir oder meinem Sohn, immer damit an, dass ich mich gerne einarbeite und gemerkt habe, das ist leider etwas, es gibt 1000 YouTube-Tutorials. Mhm. Dadurch haben wir beide aber noch nicht geschafft, zusammen, wenn wir im Park üben, einen besseren Ball zu werfen.
Also trainieren selber muss man dann schon noch. Also das reicht nicht, sich sowas anzugucken.
Also ich glaube, ich bin so ein Freak. Ich würde mir immer als erstes die Theorie kaufen. Nicht? Mhm. Auch wenn ich ein neues Thema hatte. In der Regel renne ich als erstes hier in Köln am Neumarkt zur Meierschen, gucke, gibt es dazu Fachliteratur. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen würden, Fachliteratur schadet. Dann lerne ich von meinen beiden Töchtern im Moment, wie viel es draußen bei YouTube gibt, wie viele Tutorials, also das Anbringen eines Waschbeckens vor 2 Wochen hätte ich ohne YouTube nicht geschafft.
So. Okay.
Also auch das, ruhig die neuen Techniken zu nutzen. Mhm. Das Dritte ist dann aber, das ist das Machen. Das heißt, einsteigen, erstmal, ich bin ein Fan davon, etwas zu bauen und erstmal loszulegen. Also ich brauche nicht alles an Fachwissen und jede Gewissheit, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir den Überblick verschafft, den es dazu gibt, dann gehe ich Richtung Vertriebe, möchte Produkte probieren, dafür gibt es Innovationstechniken und dann ist es total spannend zu lernen, ob die Hypothese, die man vorher aufgestellt hat, sich bestätigt oder ob man merkt, okay, wir brauchen was ganz, ganz anderes. Vielleicht war die Idee des Kundenproblems richtig, vielleicht war aber auch die schon falsch.
Das ist fast eine Werbeveranstaltung für das Thema Lernen, muss ich schon wirklich sagen. Weil natürlich treibt uns das auch immer um. Was können wir gut zur Verfügung stellen? Das ist sowohl dieses Theoretische, als auch, dass wir Videos zeigen. Ich meine, darüber habe ich ja gesagt, einer meiner schönsten Drehs war mit dir. Weil wir, wer eben noch nicht bei uns unterwegs ist, Menschen, die außerhalb unseres Konzerns sind, wir machen halt auch immer mehr, dass wir mit den Menschen sprechen, die sich mit dem Thema auskennen, machen daraus Filme oder eben auch Podcasts, weil wir eben auch daran glauben, dass es wichtig ist, sich andere anzugucken, wie haben sie es gemacht oder was haben die für Argumente, um dann eben selber ins Tun zu kommen, weil das ist einfach das Wichtige dann danach. Ne?
Also ich glaube, ihr seid hier mit dem Thema Podcast, nicht bei den Videos, das haben wir zusammen drauf, da wissen wir, das ist ein Riesenmehrwert, das zu haben als Ergänzung für die Veranstaltung. Aber der Podcast hat für mich nochmal ein ganz besonderes Potenzial. Wir haben so viele Kollegen, die zum Beispiel in Agenturen sitzen, die betreten ihr Büro und schon der erste Kunde, der eigene erste Mitarbeiter oder die Kollegen bei uns vielleicht aus dem Innendienst oder dem Angestelltenvertrieb, die alle wollen was, ab der Sekunde 1, wenn ich das Büro betreten habe. Wenn er Glück hat, schafft das noch ein einigermaßen gesundes Mittagessen irgendwo einzuschieben, wenn es nicht nur ein Leberkäse vom Metzger ist. Und dann geht das ja bis abends zu den Kundenterminen nonstop. So ein Podcast, abgesehen davon, dass ich es für total unterhaltsam halte, Der hat aber die Chance, wir haben viele tote Zeiten. Nicht? Die Menschen in den Großstädten, wir fahren in Bussen, in Bahnen, im ländlichen Bereich, wir sitzen in Autos.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass das so spannend ist, jetzt zu lernen, ob dieses Thema Podcast auch bei Versicherungen trägt.
Wir werden es sehen. Wir hoffen auf ganz viel Feedback. Wir werden euch ein Medium geben, wo ihr euch auch mal hinwenden könnt und mal sagen könnt, wie hat euch das gefallen? Mir hat es total gut gefallen, Patrick, mit dir. Das war ich habe gerade auf die Uhr geguckt, gedacht, die Zeit ist rumgegangen wie nix. Wir haben zwar einen relativ kurzen Podcast, Patrick hatte mir vorher gesagt, du, wir können auch 2 Stunden und ich, oh Gott.
Oh, es gibt auch unbegrenzt, so lange bis der Gast sagt, das ist Schluss. Aber ich fürchte, wenn du mir das anbietest, dann sitzen wir morgen Abend noch hier.
Ja, ich glaube, der Vorteil ist, ich bin mir sicher, du kommst noch mal dazu. Du hast noch so ein paar Themen mehr jetzt auch schon mal wieder in die Bücher reingeschrieben. Durch das, was du gerade gesagt hast. Also insofern ein total herzliches Dankeschön und ich freue mich auf Weiteres mit dir.
Es war mir ein Fest. Herzlichen Dank, Barbara.